Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Nachmittagspanel zum Thema künstliche Intelligenz und Kreativität. Mein Name ist Antje Hinz. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Wissensdesignerin und werde Sie hier durch die kommenden anderthalb Stunden geleiten. Ich begrüße Professor Michael Zöllner. Herzlich willkommen. Professor Michael Zöllner studierte Kommunikationsdesign an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und in den USA. Er arbeitete bei Pixelpark in Berlin und am Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt und leitete Forschungs- und Industrieprojekte der Abteilung Augmented and Virtual Reality. Seit 2012 ist Professor Zöllner Professor für Interaktionsdesign und Informationsdesign an der Hochschule Hof Campus Münchberg. Sein Forschungsteam entwickelte zuletzt die offene Bewegungsanalyse-Plattform Okinesio und das Co-Learning Lab, um mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Ich komme zu meinem zweiten Experten, Robin Hofmann. Er ist wie Professor Zöllner ebenfalls Kommunikationsdesigner, vor allem aber Audio- und Musikexperte. Er hat schon während seines Studiums als DJ gearbeitet. Er war dann Mitbegründer eines DJ-Produzententeams und der Plattenfirma Pulver Records. Es folgten gefeierte Musikproduktionen, internationale Veröffentlichungen, weltweite Auftritte, Touren, Organisation, Lizenzierung und Marketing. Und aus dem, all dem entstand dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Idee, die Corporate Sound Agentur hier DIS zu gründen. 2004 hat Robin Hofmann sie zusammen mit Felix Haxmann gegründet. Herr Hofmann ist hier als Geschäftsführer tätig und auch als Creative Director für die Entwicklung neuer Konzepte und Strategien, unter anderem für ein lernendes System im Bereich Musikauswahl und Audio Branding. Jetzt sind Sie im Grunde genommen gleich an der Reihe. Sie können sich noch mal kurz sammeln und sich Ihre Frage überlegen. Vielleicht noch mal zum Einstieg eine kurze Frage an Sie beide. Sie haben es jetzt am Ende eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Wo punktet denn trotz künstlicher Intelligenz immer noch der Mensch? Also wo ist die menschliche Kreativität nicht zu ersetzen, Herr Professor Zöllner?
Nee, im Moment entscheiden wir, was wir machen wollen und was wir glauben, was das Beste ist, um das Problem zu lösen. Und die KI wird im Moment doch von uns angetriggert. Also Anfang der Woche gab es zwar eine KI, die wiederum Child-KIs generiert von Google. Da wird es nochmal eine Ecke spannender, aber die ist trotzdem einmal getriggert worden. Und wir fangen an, wenn wir anfangen wollen.
Das heißt, Sie sind im Grunde genommen mit den Fragen nicht zu ersetzen. Sie haben ja vorhin auch dieses Beispiel gezeigt, wo ein Bild im Grunde verfremdet wurde, aber mit der klaren Ansage auch an die künstliche Intelligenz, da nochmal was zu verändern.
Ja, ja, also im Moment ist es, wir sind ja noch recht früh in der künstlichen Intelligenz, also weiche und harte KI und so weiter, da sind wir noch recht früh dran und wissen aber nicht genau, wann das dann mal umspringen wird, aber im Moment ist es noch so, dass es ein bisschen ein klügeres Werkzeug ist als früher. Das denkt mit, das kann viel besser rechnen als wir, das kann viel besser suchen als wir. Aber im Grunde genommen wird es immer noch gestartet im Moment. Also es läuft noch nicht autark und es kann auch nicht autark Entscheidungen treffen.
Ich möchte noch mal eine kleine provokative Frage stellen. Wo bleibt denn eigentlich die Vielfalt bei der KI? Also wenn Sie sagen, den Marken wird dann automatisiert, eine bestimmte Musik zugeordnet, wie verhindern Sie denn dann, dass man aus dieser Filterblase irgendwann vielleicht auch mal rauskommt? Weil manchmal sind es ja genau die Dinge, die einen überraschen, mit denen man gar nicht gerechnet hat.
In der Markenwelt muss man natürlich sagen, dass aktuell ganz schlimm ist. Also aktuell läuft die CD vom Chef, die Lieblings-CD, auf CD in der Dauerrotation sozusagen. Ne? Also das ist ja, also da ist ja, selbst wenn jetzt unser System sehr beschränkt wäre das ja schon mal hundertmal besser, als wie es jetzt ist. Aber bei uns ist es natürlich so, dass unsere Arbeit daran besteht, auch den Marken zu helfen, sich zu differenzieren. Das heißt, wir gucken uns ja jede Marke individuell an und justieren das. Das heißt, das KI-System unterstützt uns lediglich dabei, auch Musik vielleicht mit in das Programm zu nehmen oder eine gewisse Vielfalt und Menge, die wir sonst vielleicht gar nicht so bewältigt hätten. Und auf die andere Frage, ich habe schon gesagt, Emotionalität ist ein Riesenthema und was KI auf jeden Fall nicht kann, und ich bin und auch fraglich, ob es das jemals kann, ist emotional, also Emotionalität. Das ist natürlich ein super komplexes Ding und Musik ist immer, ist einfach wahnsinnig emotional und deswegen glaube ich, dass die Systeme hier ihre gewissen Grenzen haben. Also es gibt KI, die schon Musik selbst komponiert und das 100 Beatles-Songs analysiert und den 101. Beatles-Song dann selber herstellt. Aber das ist natürlich weit weg davon entfernt, dass man emotional davon dann berührt und sagt so, wow, das ist jetzt...
Das vielleicht ist ja auch mit Resonanz.
Das ist ein Imitieren auf einem immer besser werdenden Niveau, aber weit weg von dem Moment, wo mein Herz aufgeht und ich sage so, ich kriege Gänsehaut und es ist wirklich dieser emotionale Impact da, den man ja eigentlich möchte.
So, jetzt schaue ich mal hier in die Runde. Gibt es Fragen, die Sie gerne an die beiden Experten richten möchten? Mutige voran. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, wunderbar.
Ja, vielleicht gerade im Anschluss an Ihre Frage
eben. Moment, sagen Sie bitte gerne auch nochmal Ihren Namen und Ihre Institution, den Background Ihrer Frage ein bisschen besser einordnen.
Ja, mein Name ist Stefan Börner und ich bin auch musikalisch tätig und habe auch Kommunikationsdesign studiert, schaffe auch in der entsprechenden Vorschrift in der Online-Agentur. Und ich würde gerne nochmal noch mal in die gleiche Kerbe schlagen wollen wie Sie gerade. Also Musik hoch emotional, sehr subjektiv von der Wahrnehmung. Und bei diesem Projekt wurde ja jetzt vorgestellt, dass es 60 Begriffe waren, die Marketingbegriffen wie urban, cool, bla 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 zugeordnet werden. Und meine Erfahrung ist so, dass urban und cool so ziemlich jedes Unternehmen einer bestimmten Gattung ist. Also sprich, worauf ich hinaus will, ist, dass es immer wieder die gleichen Begrifflichkeiten für doch sehr unterschiedliche Unternehmen sind. Und ich würde auch behaupten, dass durch so eine Katalogisierung doch im Endeffekt dann aus dieser Software immer wieder die gleichen Stücke für eine ähnliche Art von Unternehmen, aber eben nicht das gleiche rauskommt. Und das macht doch eigentlich die Differenzierbarkeit zunichte und das, was Musik für uns Menschen ja ausmacht, eigentlich.
Genau, also die Kritik ist absolut berechtigt, nur ist eben in dem Fall das Urban nur ein Element vom Input. Ne? Also man hat natürlich noch die ganz anderen Faktoren, also Gender, Alter, Background, das ist cool oder urban, klingt für einen Teenager oder klingt bei einem Teenager anders wie bei einem 40-Jährigen. Insofern haben wir hier nochmal die Variation. Dann haben wir natürlich nochmal die länderspezifische Sache, also geht es um eine globale Marke oder gibt es eine regionale, das ist auch nochmal eine Differenzierung. Also es gibt schon noch starke Variationen, auch in der Gewichtung dann. Also eine Marke hat ja, was weiß ich, 5 oder 10 solche Kernwerte, welche von denen ist sozusagen wie hoch bewertet. Aber ich gebe total recht, also von jedem Fashion-Brand, mit dem wir arbeiten, ist in dem Briefing schon irgendwas von edgy drin. Ja. Was heißt das? Ja? Also,
innovativ.
Ja, innovativ, jeder ist innovativ, klar. Also bin ich total dabei. Und es ist auch tatsächlich nicht so, dass das zu 100% von dem System gelöst wird. Es geht lediglich darum, dass man ein unterstützendes System hat, was sozusagen eine Art Vorauswahl auch schon trifft. Man muss überlegen, Spotify kriegt pro Tag 200.000 neue Titel. Pro Tag. Die werden nicht alle neu, es sind auch viele so alte Titel, die in den Kanal kommen, aber der Musikoutput heute ist unfassbar und steigt immer noch permanent an, weil natürlich auch das Musikmachen viel leichter geworden ist. Das heißt, wir stehen vor dem Problem der schieren Masse und aus dieser Masse die Perlen rauszubringen, die wirklich relevant sind und wirklich sagen, das ist wirklich was Gutes. Und selbst wenn wir die dann haben, ist es auch für uns eine relativ große Menge. Dann hat man, also unser Musikarchiv wächst auch täglich, zig, hundert und tausende Lieder, die dann dazukommen. Und dann immer einfach auch die zu finden, ist schwierig. Und das Alter ist natürlich relevant. Das heißt, wenn ich heute einen coolen, urbanen Titel finde, ist in einem Monat, finde ich, wieder andere, weil in dem Monat sind einfach wieder total viel Neue dazu gekommen. Das heißt, dadurch bleibt das Ganze lebendiger.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, darf ich kurz sagen, warum kuratierte Listen nach wie vor attraktiv sind. Also Menschen, die sich Gedanken machen, wie sie sozusagen Playlists zusammenstellen und warum es dann auch so viele Follower gibt, die diesen Menschen folgen, weil es eben auch eine Vielfalt gewährleistet.
Bitte. Also meine persönliche Befürchtung ist einfach, dass es jetzt in der Übergangsphase, wie du ja sagst, sicherlich eine sehr spannende und unterstützende Sache ist, aber dass es dann am Ende der Kette doch wieder genau dein Berufsfeld auslöschen könnte. Ja? Und dass die individuelle Beratung oder das individuelle Erspüren, was denn passt. Und es ist ja immer von Menschen für Menschen und nicht von Marken für Konsumenten. Und da habe ich einfach die Befürchtung, dass es ähnlich wie in der Stockfotografie auch im Endeffekt doch ein Gleichschaltungsprogramm
ist. Aber ist nicht vielleicht auch eines der tollen Eigenschaften der Kreativbranche, dass auf jedem Trend ein Antitrend folgt? Also wo man dann sozusagen das perfekte digitale Foto machen konnte, kam dann Instagram und dann irgendwelche blöden Polaroid-Filter angeboten, weil ich dachte, was ist denn das jetzt so? Also es ist immer so, oder warum kaufen jetzt alle wieder Schallplatten oder Kassetten? Also bei Bandcamp, diesem großen, wurde glaube ich, 500% mehr Kassetten verkauft als letztes Jahr. Also, wo ich dachte, okay, cool, irgendwie cool, aber irgendwie auch schräg. Irgendwann sagt dann vielleicht wieder die super hippe Boutique, nee, wir lassen gar keine Musik laufen, wir haben hier einen Violinisten in der Ecke sitzen und der spielt einfach den ganzen Tag so. Und das ist wieder das Ding, was dann, also das ist ja auch immer, da ist ja auch immer Bewegung drin, ja, und ich bin, ja, da interessiert, wo es lang geht. Aber auf der anderen Seite bringt es auch nichts, sich dagegen zu wehren. Und wenn man eben schaut, wie zum Beispiel Spotify arbeitet, die berühmten Listen, so ein Mini-Bruchteil werden ja manuell gemacht. Die großen Listen sind alles algorithmisch erstellt aufgrund des User-Verhaltens. Und ja.
Aber dennoch folgen die Menschen genau den Menschen, die auch zusammengestellt wissen. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön, mögen Sie das Mikro weitergeben, Janik?
Mein Name ist Janik Masaryk, studiere im Moment auch Kommunikationsdesign an der HTW Konstanz. Meine Frage bezieht sich auf den direkten Bezug zwischen Intelligenz und Kreativität, also eine offene Frage. Und zwar, wo ist für Sie die Schnittmenge zwischen Kreativität und Intelligenz? Es ist ja so, dass führende Forscher sich einig sind, dass bis in ein paar Jahrzehnten könnte es sein, vorausgesetzt es geht so schnell weiter wie bis jetzt, dass künstliche Intelligenz Ausmaße annimmt, die unsere menschliche Intelligenz weit übersteigen könnte, wo wir quasi gar nicht mehr hinterherkommen. Wenn jetzt ein Bezug zwischen Intelligenz und Kreativität da ist, sind wir dann vielleicht diese Box und die KI ist dann outside of the box, wir sind inside of the box, vielleicht entsteht dann eine neue Kreativität, die wir dann gar nicht mehr nachvollziehen können. Also wo ist da die Definition?
Das ist ja, glaube ich, im Moment sowieso ein Problem, dass wir eben viele Entscheidungswege von künstlicher Intelligenz gar nicht nachvollziehen können. Warum ist das denn überhaupt so wichtig, dass wir wissen, wie sowas funktioniert, wie die KI Entscheidungen trifft? Und vielleicht können Sie dann auch auf die Frage eingehen.
Also ich sehe das genauso. Also wenn wir dieses Ding sich selbst überlassen werden, könnte es wirklich sein, dass das irgendwie uns überholt und auch einmal irgendwas schneller macht. Wobei wir müssen ja dann trotzdem noch damit umgehen, weil die KIs machen es ja nicht für andere KIs. Das ist ja dann auch so ein Kreislauf. Aber deswegen denke ich schon, dass wir recht cool wissen müssen, was können wir damit machen. Also auch zu der Frage nochmal. Und da sehe ich das auch wie du. Wir kriegen hier ganz, ganz leistungsstarke Werkzeuge. Die könnten auf den ersten Blick so ausschauen, als ob sie uns ersetzen. Aber wenn wir wieder mit denen oder mit denen zusammenarbeiten, dann können wir Dinge machen, die wir uns heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Von daher ist die Frage ziemlich schwierig zu beantworten. Also wann wird eine KI wirklich intelligent? Das weiß niemand. Also ich glaube 2030 ist der aktuelle Termin. Also da können wir jetzt drauf warten, ob es dann wirklich so ist. Kurzweil meint es, aber da muss man halt einfach mal schauen. Aber bis dorthin vergeht ja auch ganz viel Zeit und wir werden bis dorthin auch eine ganz andere Beziehung dazu haben und wissen, wie wir damit umgehen. Aber grundsätzlich, wenn wir nicht damit arbeiten würden und sagen würden, wollen wir nicht, dann würde irgendwas passieren. Aber im Moment haben wir die Möglichkeit, das noch zu beeinflussen und zu schauen, was sind die positiven Aspekte und umgekehrt aber auch, was sind die negativen Aspekte und muss man gesellschaftlich oder politisch dann auch eine Linie ziehen und sagen, das machen wir jetzt nicht. Das liegt ja an uns.
Anderer großer Trend ist ja so Kontextabhängigkeiten und ich glaube, das ist auch wie ich zum Beispiel jetzt Intelligenz auch vielleicht definieren würde. Das heißt, es gibt zum Beispiel gerade an einem neuen Musikformat geforscht, wo nicht mal das Signal übertragen wird, sondern nur noch ein Datensatz. Das heißt, erst ein Endgerät schafft die Musik. Irgendein Gerät. Und dieses Gerät weiß sozusagen, welche Situation du gerade bist. Das heißt, der Künstler komponiert einen Song und wenn du den Song vom Lagerfeuer hörst, hört sich der Song ganz anders an, als wenn du den mit 200 km/h auf der Autobahn hörst. Das heißt, das System kennt, ist intelligent, kennt den Kontext und kann dann sagen, in dem Kontext hat die Musik zum Beispiel die Aufgabe, nämlich eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen oder deinen Adrenalinschub irgendwie zu Soundtrack dafür zu sein. Also, wie gesagt, sowas. Bei uns ist es nicht so, dass wir die Musik dann tatsächlich schon so generieren lassen, nur ist es so, dass wir die richtige Musik für den richtigen Kontext picken. Das ist so die super Light-Version davon. Aber auch da geht es ja in die Richtung. Also die Intelligenz liegt darin, zu wissen, was ist der richtige Moment und dann entsprechend das richtige kreative Produkt einzusetzen oder in Zukunft das kreative Produkt zu schaffen in diesem Kontext.
Ist dieses Szenario dann auch für Diskotheken denkbar? Das heißt, dass die Leute über ihre Armbänder mit dem KI-DJ verbunden sind, der dann auf den Pulsschlag, sage ich jetzt mal, der
Tanzmusik. Ja, ich bin schon so, dass jetzt über auch so 3D-Tracking, dass man geguckt wird, also wenn dann die Leute sozusagen in Bewegung sind, dann, wobei es natürlich so ein bisschen Quatsch ist, ne? Also die Musik soll die Leute zum Tanzen bringen und wenn die Leute, wenn die Musik erst tanzbare Musik spielt, wenn die Leute irgendwie tanzen, so ein bisschen. Aber da wird viel rumgespielt, also. Aber grundsätzlich ist sozusagen die große Idee, ja, dass es eigentlich, dass es ja wahnsinnig individuell wird alles. Also jeder, also wenn man sich vorstellt, es gibt nicht mehr den Song, sondern es gibt dann den Song in 1 Million Varianten, immer abhängig von Rezipienten und dessen aktueller Situation, dann wird es schon irgendwie nochmal kriegt das immer ein neues Level.
Also das ist immer dann auch bei der Vielfalt. Also ich glaube, das ist genau das Gegenteil der Fall, dass wir viel mehr Vielfalt generieren können, weil egal ob das jetzt Musik ist, die sich auf eine Situation anpasst oder ob ich in der Gestaltung das Ding mal eine Nacht loslaufen lasse und 10.000 Varianten generieren lasse, für die ich gar nicht die Zeit hätte, die alle auszuformulieren, sondern ich gebe quasi so einen Unterauftrag an jemanden, der mir mal Varianten generiert und dadurch haben wir, glaube ich, schon einen Gewinn an Vielfalt.
Und die Arbeit besteht dann hinterher darin, die Auswahl zu treffen aus diesen vielen Vorschlägen.
Genau. Oder nochmal loszuschicken und sagen, das finde ich gut, davon nochmal 1000 Varianten.
Die Kritik an der Sache wäre natürlich wieder die, also als DJ, wo ich ganz früh mit Schallplatten aufgelegt habe, hast du halt eine Kiste, die du tragen kannst, das war so das Limit. Ne? Also die Kreativität war sozusagen auf dein Bizeps.
Kreativität entsteht aus Mangel.
Genau. Und wenn du dann halt anstatt wie geplant in einem Jazzclub, in einem Techno-Club landest und dann irgendwann dir gehen sozusagen die Platten aus, dann bist du sozusagen gezwungen zu improvisieren und aus der Improvisation heraus entsteht dann was Neues. Also ich erinnere mich aber morgens um 5 in einem knallvollen Techno-Laden in Moskau Led Zeppelin aufgelegt, weil es kann einfach nichts anderes mehr. Und trotzdem sind die Leute aus mir ausgetickt und hatten ein irres Erlebnis. Das hätte ich so, sag ich mal, niemals sonst freiwillig gemacht, geschweige denn, dass eine KI das hätte gemacht. Und also dieser Fehler sozusagen oder dieses, ja, das ist natürlich, das könnte verloren gehen, aber das ist natürlich was, das ist jetzt schon teilweise so. Also allein durch die Digitalisierung ist sozusagen eine ständige Verfügbarkeit, gibt es diesen Mangel oft nicht mehr. Ja.
Wobei also die Fehler entstehen durch das Arbeiten mit der KI gerade. Also wir generieren ja aus Versehen New Aesthetics, also wie Deep Dreaming zum Beispiel, die aus Fehlern entstehen. Von daher wird aus einem Fehler wieder ein Gestaltungswerkzeug oder ein Gestaltungsstil. Also der Fehler passiert schon, aber irgendwo mittendrin. Das ist nicht ganz so, wie wir wollten, aber dieser bewusste Fehler wahrscheinlich nicht. Ne?
Also dann sind der computergenerierte Fehler. Also wie ich an der Siebdruckmaschine sozusagen irgendwas falsch und dann kommt es mir doch ganz cool, so der Fehler drin, ne? Das ist ja so ein Maschi oder manueller Fehler. Hat vielleicht mal eine andere Haptik oder andere Emotion als vielleicht jetzt ein digitaler Fehler oder ein Datenfehler oder weiß ich nicht.
Wir schauen nochmal, ich glaube, da war noch eine Frage, genau.
Ja, mein Name ist Sebastian Weg, ich komme aus dem Content-Marketing-Bereich oder einfach ausgedrückt, ich schreibe Texte und das geschriebene Wort ist ja doch ein Bereich der Kreativität, das in den letzten Jahren durch Algorithmen, sag ich mal, ein bisschen gebeutelt wurde, einfach dadurch, dass durch dieses ganze Thema Suchmaschinenoptimierung viele Leute dazu übergegangen sind, mehr für diesen Algorithmus zu schreiben als für den tatsächlichen Leser. Heißt, man hat einfach in 300 Wörter 30 Mal irgendwie Bratwurst mit Senf untergebracht, damit die Suchmaschine das findet, völlig egal, ob der Rest vom Text dann ein sprachliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Und wenn ich jetzt sehe, dass das nächste Thema ist, dass die Musik maschinell erfasst wird, ist natürlich meine Befürchtung ein bisschen, ob das da nicht genauso kommt, diese Suchmaschinenoptimierung. Sprich, wenn ich in einem hippen Genre unterwegs bin, keine Ahnung, Chillstep, dass ich dann meine, die 20, 30 Instrumente, was gibt es da sonst noch, ich bin kein Musiker, Tonhöhen, Rhythmen, was auch immer, die dieses Genre ausmacht, diese Liste habe, die Schritt für Schritt durchgehe und quasi, dass die Klischee-Musik erstelle, oder anders ausgedrückt, ist die Steuerung von massenkompatibel in Zukunft algorithmuskompatibel.
Also das ist die Kritik sehe ich gar nicht mehr an uns, aber Spotify macht das. Also Spotify hat ja ein riesen, ist ja gerade ein großes Ding mit den Fake Artists, ist nichts anderes, dass Spotify sozusagen über künstliche Intelligenz Musik herstellen lässt, um ihre Playlisten damit aufzufüttern, um Royalties zu sparen, also um keine Lizenzen zahlen zu müssen. Das ist ein reines wirtschaftlicher Aspekt, weil Spotify hat irgendwie, glaube ich, 60% der Ausgaben ist eben für Lizenzen, für Musiklizenzen. Deswegen machen sie auch so Fett Minus. Und jedes Lied, was sozusagen, wo sie nicht zahlen müssen, ist gespartes Geld für die. Und deswegen sagen die, ja, ich habe hier so eine Chill-Out-Playlist, das kann die KI genauso gut. Und dann ist nur noch jedes dritte Lied von einem echten Künstler und der Rest ist so generatives Zeug, was irgendwie so ähnlich klingt, aber eigentlich nicht echt ist. Und das ist tatsächlich das, was die schon machen und nicht nur ein bisschen. Und da sehe ich ein Riesenproblem damit. Also ich war jetzt auf einer Konferenz letzte Woche und da wird auch gefragt, wem gehören diese Lieder? Also was ist da jetzt urheberrechtlich und so, ne? In unserem Kontext ist es so leicht, dass eine Marke dahinter steht und die meisten Marken, für die wir arbeiten, ist nun mal Qualität und Prestige und Image extrem wichtig. Also die würden sich so die Bösen niemals geben wollen. Also hier ist es noch wichtig, dass es real und echt und authentisch ist. Und ja, aber es in dem anderen, in dem Endkonsumerbereich ist es schon ein großes Thema.
Ja, im Grunde kommen wir da wieder zu diesem Urteilsvermögen, was Richard David Precht heute Morgen erwähnt hat. Also es ist wichtig, dass der Konsument dann letztendlich die Entscheidung trifft und sagt, wenn da 10-mal Bratwurst vorkommt, ist eben kein qualitativ hochwertiger Text. Ich schaue jetzt mal, dass ich in der Reihenfolge richtig gehe. Die Dame da hinten, genau. Bitte schön.
Also mein Name ist Sabine Grimm, ich bin Dramaturgin. Und was mich interessieren würde, was Sie gerade angesprochen hatten, das klingt dann so ähnlich. Also, und da kommen wir für mich zu dem Kern der Frage, kann KI überhaupt kreativ sein oder ist immer nur so ähnlich? Also weil ich denke, das sind ja Systeme, die an Regeln lernen. Und die können die Regeln immer besser, also die können sie, also, oder ich kann ihnen andere Regeln vorgeben, aber können Sie beide, die es ja eher als Tool benutzen, sich vorstellen, dass KI wirklich kreativ sein kann, in dem, was Sie als unter Kreativität verstehen?
Ja, das ist eben die Frage der Definition von Kreativität. Also letztendlich, die KI variiert in Millionen Stufen und guckt und durch Variation entsteht was Neues. Ich meine, im Theater oder in der Musik vor allen Dingen, also es gibt schon noch ab und zu mal neue Musik, aber ganz ehrlich gesagt, also da wird ja schon alles gemacht und aktuell werden halt viele Sachen neu miteinander kombiniert und nochmal verändert und da gibt es schon noch im Feinen sicherlich die Trends so, aber das Rad wird dann nicht mehr neu erfunden und
aber der Inputgeber sollte doch der Mensch bleiben, um genau für diese Überraschung und für diese Vielfalt
zu sorgen. Ja, genau. Aber dann natürlich kann die KI auch diese Variationen ausprobieren und kommt vielleicht dann auch was raus, wo man sagt so, okay, das ging jetzt irgendwie frisch und anders und noch nicht gehört, aber es ist nicht wirklich neu, weil es ist eine Kombination aus bestehenden, ich weiß nicht, beim Visuellen ist doch ähnlich, oder?
Also ich würde auch mit Kirby Ferguson bleiben, Everything is a Remix und deswegen ist es eine Kombination von vielen und da kommt was Neues dabei raus. Und bei vielen Dingen muss man sich auch fragen, war das jetzt wirklich kreativ oder war das ein Zufall? Und wenn wir da jetzt von Prozenten reden, will ich da gar keine vorgeben. Aber das ist wahrscheinlich ein hoher Prozentteil. Und auf der anderen Seite ist so jemand wie Dieter Bohlen, der scheinbar den perfekten Algorithmus für sich formuliert und spielt den eben durch und variiert den. Und sowas kann eine Maschine dann wahrscheinlich auch ziemlich gut in der Art und Weise arbeiten. Aber grundsätzlich sehe ich mich als Gestalter schon als ein Remixer. Also ich mache keine Grundlagenforschung, sondern ich kombiniere neue Dinge, also da ist jetzt eine neue Technologie, eine neue Kombinationsvariante und deswegen kommt da schon Neues dabei raus, aber es ist doch oft eine Kombination.
Vor allen Dingen interessanterweise ist bei klassischer Musik die KI am besten bisher. Also die Ergebnisse von KI-generierter Musik ist bei klassischer Musik bisher am besten.
Das kann ich mir vorstellen, aber ich denke auch das, was Sie gesagt haben, mit dem Fehler. Da ist ein Fehler drin und ich denke, ja, also da frage ich mich, also ist das nicht irgendwie eine menschliche Qualität?
Also unsere Experimente sind gerade komplett voller Fehler. Von daher entdecken wir da gerade Dinge, wir verbessern, aber wir erwarten überhaupt nicht eine fotorealistische oder perfektes Ergebnis, sondern wir warten eigentlich genau auf diese Fehler, die wir dann parametrisiert nutzen können.
Der Fehler ist jetzt, dass wir nur noch für eine Frage Zeit haben und da gebe ich das Wort an den Herrn hier vorne.
Achso, das Mikrofon kommt von hinten.
Ja, danke. Hallo, Stefan Lüppert, mein Name, ich bin Designer. Ich habe, im Design, wir probieren alle möglichen Sachen mit Technologien aus und so weiter, deswegen bin ich da bestimmt jetzt nicht kritisch. Ich habe eine Frage. Also als Designer bei der Arbeit interessiert mich eigentlich schon der gesamte Prozess, von dem das den Job abholt, bis dass ich was abnehme. Das wäre jetzt so bei der Musik, ist ja dann eben auch so, dass man was macht, um ein Ergebnis zu erzeugen, das erzeugt bei mir wieder ein Gefühl. Ich brauche bei der Arbeit eigentlich immer dieses, dass ich etwas höre, daraus was mache und aus diesem Machen und Abliefern, was ich da habe, da kriege ich ja eigentlich dann wieder meinen Kick dann jetzt daraus. Also das heißt, diese eigene Idee, die ich jetzt da einsetze und präsentiere, die da kommt. Und deswegen ist auch gerade diese Frage mit diesem Rekombinieren oder wie oft würfle ich jetzt einfach nur nochmal wieder neu oder lass mir den Computer jetzt Ergebnisse ausspucken, aus denen ich jetzt zufällig eins auswähle, um das zu präsentieren, was dabei ist. Also mir persönlich als Arbeitsstil würde das bei weitem nicht ausreichen, weil ich fände es jetzt ja gerade als DJ in der Situation, dann da in der Disco morgens um 5 dann den Techno-Leuten dann Dancing Queen zu präsentieren und das dann rocken zu lassen, dass es dann eben läuft, das ist ja gerade der Witz an der Sache. Daraus kriege ich ja dann wieder dann den Drive, um das nächste auch noch auszuprobieren.
Absolut interessanter Ansatz, vor allen Dingen, also ich würde es noch weiterführen.
Aber nur noch kurz.
Ganz kurz, Entschuldigung, ich weiß. Wenn ich meine kreative Arbeit präsentiere, und das ist vielleicht ein bisschen arrogant oder hoch, aber ich würde mal sagen, die letzten 20% der Qualität meiner Arbeit kann der Kunde nicht hören, einschätzen, sondern das kommt rum durch meine Begeisterung, ja, durch meine Brennen für meine Arbeit, für den Stolz auf meine Arbeit und so weiter. Also das, was du, glaube ich, so meinst. Ja. Und diese Begeisterung kann ich natürlich nur haben, wenn ich die Arbeit gemacht habe. Das heißt, wenn das irgendwie, ich merke das selber, wenn ich irgendwas von dem was Fremden verkaufen muss, kann ich das nicht so gut, wenn es mein eigenes ist. Und deswegen glaube ich auch, dass der Anteil der manuellen Arbeit in dem ganzen Prozess immer noch sehr präsent sein sollte. Deswegen ist bei uns auch wirklich nur eine rein unterstützende Sache, wie wir diese Systeme nutzen. Am Ende muss die Idee von mir kommen und der letzte Schliff muss von mir kommen, damit ich mich auch vom Kunden stellen kann und sagen, hier ist super Sache, das brauchst du, geht so viel Geld aus, wie du hast.
Und ich würde ganz kurz nochmal den Vorwurf des Würfelns zurückweisen. Wir würfeln nicht, wir forschen, wir experimentieren. Der Würfeln ist was anderes.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Also ich bedanke mich bei meinen beiden Experten, ich bedanke mich bei der Technik, bei Frau Buchholz und Herrn Meinkel für die wunderbare Organisation. Und wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, nehmen Sie sie gerne mit ins World Café. Dort gehen wir nämlich der Frage nach, was könnte Ihnen denn eine künstliche Intelligenz in Ihrem Alltag erleichtern? Genau, also das ist, wie gesagt, ein World Café um 15.45 Uhr. Außerdem, dass der Kurs oder der Workshop, der von Herrn Professor Dengel geplant war, wird vertreten von Herrn Dr. Nikolaus Großmann. Da geht es sozusagen um das antizipierende Buch. Das heißt, Ihre Augenbewegung wird fokussiert und wird nachverfolgt und daran wird quasi festgestellt, wo Sie in Ihrem Lernprozess aufhören, teilzuhaben und was man vielleicht dagegen tun kann. Also das, wie gesagt, um 15.45 Uhr, so wie das World Café. Und dann wird es um 3:15 Uhr noch eine Podiumsdiskussion geben zum Thema künstliche Intelligenz, Katalysator oder Feind einer offenen Gesellschaft. Entlassen möchte ich Sie jetzt noch mit einem Zitat des russischen Pianisten Wladimir Horowitz. Der hat mal gesagt, gutes Klavierspiel besteht aus Vernunft, Gefühl und technischen Mitteln. Alles sollte gleichermaßen entwickelt sein. Ohne Vernunft sind Sie ein Fiasko. Ohne Technik ein Amateur und ohne Herz eine Maschine. In diesem Sinne, denken Sie immer gut nach, wofür Sie Ihre Kreativität einsetzen. Vielen Dank.